Buongiorno a tutti quanti. In der Regel geht ihr zum Italiener, der Italiener kommt zu euch. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag ihm, wir werden zusammen die Ewigkeit verbringen. Um Gottes Willen, sag mal. Ja, hey, es ist so schön hier zu sein. Danke, Stefan, für die Einladung. Guten Morgen, Treffpunkt Leben. Ewigkeit, Ewigkeitsbedeutung. Hey, wir werden zusammen die Ewigkeit verbringen. Alle Sprachen, alle Länder, alle Nationen. Welche Sprache spricht man im Himmel? Nicht Italienisch. Himmlisch. Himmlisch. Ja, und es ist so schön, hier zu sein. Wie Stefan gesagt hat, ich und meine Frau Cinzia. Cinzia ist jetzt im Waldorfpark, sorgt sich für die Herde dort. Und ja, wir sind eine italienische Gemeinde. Wir sind seit über 20 Jahren unterwegs. Ich bin hier geboren, nicht in Ditzingen, in Waiblingen bin ich geboren. Sorry für ein paar Aussätze, aber das ist normal, Teil meiner Natur. Genau, und ja, wir sind einfach schön biblisch unterwegs. Wir wollen uns in Einfachheit vor Gott stellen, weil wir es manchmal zu kompliziert machen, zu verkopft. Und du kannst viel wissen über Gott, aber das heißt nicht, dass du sein Herz kennst. Und ich bin auch nicht da jetzt angekommen, kenne sein ganzes Herz, aber ich strecke mich nach dem Herzen Gottes aus, weil Informationen gibt es genug. Aber Gott will dich nicht informieren oder nicht nur informieren, sondern er will dich transformieren. Er will dich verändern. Dafür ist Jesus gekommen, um uns nicht irgendwie zu informieren über Gott und wie er so denkt und tickt, sondern damit wir eintauchen in Gottes Herz, was er fühlt. Es ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel den Stefan beschreibe, ich würde jetzt eine neue Homepage erstellen und dann stelle ich ihn vor. Aber wenn man ihm begegnet, dann lerne ich ihn erst richtig kennen. Und ich glaube, dass Gott uns einfach heute Morgen alle zusammen neu begegnen will. Und verlass doch mal da deinen Fokus, wo du jetzt so mit deinen Gedanken bist und was dich jetzt so beschäftigt. Und lass uns doch mal abschweifen, so in den Himmel, ja. Also steck doch einfach jetzt deinen Kopf in den Himmel. Und im Himmel gibt es keinen Krebs, es gibt keine Krankheit, es gibt keine Nöte, es gibt keine Sorgen, es gibt keine finanziellen Probleme. Es ist alles, alles okay, es ist perfekt. Und ich will euch mit reinnehmen in ein Thema, was so ein bisschen in meinem Leben passiert, so ein bisschen zeugnishaft heute Morgen will ich es einfach machen. Und ja, ich musste auch lernen, meinen Kopf in den Himmel zu stecken. Wenn du in einem Konflikt bist zwischen Realität und Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich frei machen. Mein Körper sagte, du hast Krebs und du wirst nicht mehr lange leben. Das ist Realität und das ist die Wahrheit. Und dieser Konflikt zwischen Realität und Wahrheit, da sind wir ständig drin. Es ist ein extremes Spannungsfeld. Aber die Realität wird mich nicht verändern, sondern die Wahrheit macht mich frei. Amen. Sonst wäre unser Glaube hoffnungslos. Unser Glaube wär sozusagen ohne Power. Aber die Wahrheit hat so eine Power, dass dich und mich verändern kann. Und sie will uns dementsprechend den Himmel auf die Erde bringen. Und manchmal müssen wir mit Gewalt den Himmel auf die Erde bringen, ja, mit Intensität, mit Gebet. Oder manchmal müssen wir unseren Kopf in den Himmel stecken. Und beides ist heute Morgen, glaube ich, dran. Und jetzt darfst du dich nochmal zu deinem Nachbar drücken und gib ihm High Five, Low Five oder was auch immer. Zieh ihn ein Haar. Ihr merkt, wie viele Gottesdienste. Mach ihn wach. Wer schläft, sage mal Amen. Wehe. So, mein Thema ist unser Schrei, der zum Himmel geht. Und ich will einleitend so die letzten Stunden von Jesus ein bisschen veranschaulichen. Und nimm doch mal deine Bibel in die Hand und komm mit mir in Matthäus 27, 45 bis 54, 9 Verse, die ich dann auslegen will. Und ja, hier heißt es, Also Matthäus 27, 45 bis 54. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zu der neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt so viel wie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücken, von oben bis unten, und die Erde bebte und die Felsen zerrissen und die Grüfte öffneten sich und viele Leiber den schlafenden Heiligen wurden auferweckt. Und sie gingen nach seiner Auferweckung aus den Grüften und gingen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann, die, die ihn mit Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und das, was geschah, fürchten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war und ist Gottes Sohn. Lass uns ganz kurz beten. Vater, ich danke dir für dein Wort. Herr, wir wollen richtig Beute machen heute Morgen. Danke, dass du dich offenbarst in deinem Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Und danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen, Herr, in Einfachheit des Glaubens, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sehen hier die letzten Stunden von Jesus. Und mein Thema oder der Titel der Predigt ist, dass Gott dein Schrei hört. Wenn wir zu Gott beten ist es eins, aber wenn du schreist, das hat nichts mit Lautstärke oft zu tun. Oft denken wir, okay, wir müssen zu Gott schreien, weil er taub ist oder schwerhörig. Nein, es ist ein Herzensanliegen. Es staut sich etwas. Und manchmal müssen wir schreien zum Herrn. Und jedes Mal, wenn wir zu ihm schreien, es bewegt sich etwas. Weil manchmal sind wir noch in einer komfortablen Zone. Du willst es oder du hast Sehnsucht danach oder du leidest oder was auch immer. Es gibt ja verschiedene Schreiarten. Also im Stadion schreist du auch, das ist aber ein anderes Schreien. Oder es gibt Kriegsgeschrei oder auch daheim gibt es Geschrei. Aber es ist anders, wenn wir zu Gott rufen, wenn wir zu Gott schreien. Und ich weiß nicht, hast du mal so einen Moment gehabt, dass dir alles ein bisschen zu viel wird? Habt ihr so einen Moment gehabt? Hey, gib mir mal ein Handzeichen und so. Herr, mach ein Foto. Also, es gibt solche Momente. Und wenn du jetzt gut drauf bist, super, bleib so drauf und weiter so. Aber du musst nicht viel machen, sondern es gibt eine Schule, die nennt sich Schule des Lebens. Und diese Schule des Lebens, da kommen wir alle mal an solchen Momenten vorbei, wo sich was aufgestaut hat. Wo sich einfach Dinge im Herzen ansammeln. Und Dinge, die kannst du manchmal nicht so schön reden, sondern du brauchst ein Stoßgebet. Und wir brüllen ja nicht Menschen an, wir schreien nicht zu Menschen, wir schreien zu ihm, zu Jesus. Und Jesus in dem Moment hat zum Vater geschrien. Und das waren die letzten Stunden in seinem Leben. Und ich will euch mit reinnehmen so ein bisschen, in meinem Leben auch, wo ich zu Gott geschrien habe. Wisst ihr, wie sich das anfühlt, wenn Ärzte sagen, nach mehreren Jahren Chemotherapie, Bestrahlung und Diagnose war Morbus Hodgkin, Stadium 3b, wenn es Medizin unter uns gibt, es ist ein fortgeschrittenes Stadium, es ist eine Lymphknotenkrankheit, also es ist eine Krebsart, die Lymphknoten befallen. Ich war im ganzen Körper, man hat ja Lymphbahnen in dem ganzen Körper, meine Lymphknoten waren mit Krebs befallen. Der größte Herd hatte ich im Mediastinum, das war zwischen Herz und Lunge. Und um euch kurz zu schildern, die Dramatik, ich bin mit 15 schwer krank geworden und man hat die erste Diagnose, weil ich es ein bisschen auch verschleppt habe, ich wollte nie zu Ärzten, bin auch immer noch nicht so ein Freund von Spritzen und so, und dann bin ich zum Arzt und dann hatten die unter dem Röntgenbild gesehen, dass ich einen Tumor so groß wie ein Kinderkopf habe. im Mediastinum zwischen Herz und Lunge. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich so gebückt laufe die ganze Zeit. Und weil ich Nachtschweiß hatte und so weiter. Und dann haben die Ärzte gesagt, du musst sofort ins Krankenhaus. Und dann hat man hier unter dem Schlüsselbein hat man so einen kleinen Lymphknoten gesehen. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen da eine Gewebsprobe. Das ist nur ein 20-minütiger Eingriff. Aus diesem 20-minütigen Eingriff wurde 4 Wochen Koma. Also künstliches Koma. Was ist passiert? In der OP ist einiges schiefgegangen. Ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich wäre fast an der OP gestorben. Und man hätte mich eigentlich nur aufrecht stellen müssen, aber das war in dem Moment einfach, niemand hat dran gedacht, weil der Tumor quasi auf meine Luftröhre gedrückt hat. Und dann hat es mir einfach den Atem genommen. Und sie wollten mir helfen, die Ärzte, das war kein böswilliger Fehler, aber man hat dann Drainagen gelegt und dabei hat man beide Lungen durchgestochen. Und dann bin ich in einen komplizierten Zustand oder einen sehr ernsten Zustand gekommen. Ja, mein erster Blick, wo ich aufgewacht war, ich wurde von Schläuchen beatmet. Es ist schlimm genug, wenn eine Maschine für dich atmet, du bist bei Bewusstsein. Das waren Gott sei Dank nur 48 Stunden, weil ich musste das jetzt aushalten, weil sie den Schlauch wieder ziehen wollten. Und in der Zwischenzeit hat man mich bestrahlt. Ich bin war damals schon ein bisschen pummelig und gut drauf und ich bin mit 89 Kilo reingekommen und das erste Mal, wo ich in den Spiegel geguckt habe, hatte ich 49 Kilo gewogen. Also ich hatte ganz stark abgenommen. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Bei uns in der Familie gab es niemanden, der krank war, niemanden, der Krebs hatte zuvor. Und ich war der Erste. Und dann hat man quasi auch währenddessen hat man mich ja therapiert, während ich im Koma war. Man hat diesen Schlauch gezogen, alles ist gut gelaufen, soweit, aber ich musste durch die Hölle. Also ich musste körperlich durch die Hölle. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und dass es quasi 5 Jahre dauern wird. Und wenn du da drin bist, ja, jemand sagte mal, wenn du durch die Hölle gehst, dann bleib nicht stehen, sondern es brennt umso mehr, wenn du stehen bleibst. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Also, ich hatte die Fragen, warum, Herr, lässt du da sowas zu? Ich habe zu Gott geschrien, Vater, hilf mir, Gott. Ich war ja nicht mal gläubig zu dem Zeitpunkt. Aber die Antworten kommen nicht immer gleich. Es macht aber etwas mit dir. Und ich habe mir eins merken können in dieser Zeit. Damals schon, das habe ich im Nachgang dann auch natürlich bewusst auf Jesus dann auch auf Jesus auch zuge, ich finde das richtige Wort, weil ich im italienischen Modus bin noch. Genau, zugemünzt, so in die Richtung. Und ich habe mir eins gemerkt, du kannst alles im Leben haben, auf einmal kannst du alles im Leben verlieren. Aber wenn du Jesus ganz tief innen drin erlebt hast, und nur noch Jesus bleibt, dann ist Jesus genug. Das ist nicht eine biblische Lehre, das ist die Lehre des Lebens. Weil am Schluss bleibst nur du und er, also nur du und Jesus. Ich liebe meine Frau, ich liebe meine Gemeinde, ich liebe meine Familie. Wir haben keine Kinder, viele geistliche Kinder. Aber gemünzt auf das Wesentliche bist du und Jesus. Wir werden einzeln vor diesem Raum stehen, vor dem lebendigen Gott. Er wird uns einzeln hervorrufen, also da wirst du niemanden dabei haben. Für die einen ein Preisgericht, für die anderen ein Strafgericht. Und was sich aber getan hat in diesem Zustand des Schreins, ich wäre heute nicht hier. Ich wäre niemals Pastor geworden, wenn ich aufgrund dieses Schreien, wie bei Jesus, erst habe ich gedacht, Gott, du hast mich verlassen. Kennt jemand so einen Gedanke? Wo ist die Frucht der Gebete? Wo ist er? Wo muss ich denn lauter schreien? Oder was passiert? Und Männer und Frauen Gottes haben sich genauso in verschiedenen Hinsichten auch in der Lage befunden, wo sie dachten, ich schrei umsonst, ich bin verzweifelt, mir kann niemand helfen. Und es sind diese Beweggründe, die uns dahin führen und sagen, hey, wo ist Gott? Wo ist in dem Moment Gott? Und auch Mose schrie im Alten Testament, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Das unschuldige Blut Abels schrie zu Gott, David schrie zu Gott und Jesus schrie zum Vater, zu Gott. Ich schrie auch zu Gott. In einem Moment, wo die Ärzte nach jahrelanger Behandlung nichts mehr hatten für mich. In der Zwischenzeit wurde ich operiert auf dem Weg. Man hat versucht, den Tumor rauszukriegen. Ich habe dabei einen Teil vom linken Lungenoberlappen wegbekommen. Ich habe einen künstlichen Herzbeutel implantiert. Man hat mir gesagt, ich werde, also damals mit 20, ich werde nie wieder derselbe sein. Ich werde Medikamente nehmen ein Leben lang. Ich werde kurzatmig sein beim Treppensteigen. Ich werde nie wieder richtig Sport machen können. Das ist so. Und Aussicht auf Heilung gab es keine mehr. Die Ärzte haben gesagt, dass wir versuchen jetzt einfach lebensverlängernde Maßnahmen anzusetzen. Also ich werde palliativ behandelt, aber es gibt nichts mehr. Und da war bei mir, nicht nach einem Jahr, nicht nach 2 Jahren, nach 5 Jahren steh auf, Männchen. 5 Jahren gekämpft. Weißt du, wie das Gefühl ist? Du kämpfst für etwas, du machst dir Mühe, du gibst dein Bestes und so weiter und sagst, hey, ich kann nicht mehr, ich pack das nicht mehr. Und da hat sich dieser Schrei angesammelt. Ich habe unterschrieben, ich habe mich von den Ärzten nach Hause verlegen lassen. Also ich habe gesagt, ich will nach Hause, mir ist das alles zu viel. Die haben mir gesagt, das ist auf deine eigene Gefahr. Ich war schweratmig und ich habe gesagt, gut, ist mir ganz egal. Und in den letzten Kräften, wo ich daheim war, habe ich mich rausgeschlichen, morgens um 6, bin auf eine Wiese, habe zum Himmel hochgeguckt. Ich war kein Christ, wir sind namenskatholisch aufgewachsen, aber ich hatte keine Beziehung zu ihm. Und dann habe ich zum Himmel geguckt und habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann sprich zu mir. Und dann habe ich richtig zu ihm geschrien. Also wenn mich da jemand gehört hätte, denkt, das ist irgendein Verrückter. Aber ich war so verzweifelt, ich konnte nicht mehr. 24 Stunden später ruft mich die Tante von einem Freund von mir an und sie war eine wiedergeborene Christin. Sie hat den Eindruck gehabt, mich anzurufen am nächsten Tag und sie war beim Putzen, das hat sie mir nachher gesagt, sie musste aufhören mit dem Putzen, sie sollte für mich beten, so hat ihr der Herr gesagt. Für mich war das alles neu, der Herr spricht zu dir, okay. Und dann kam diese Frau, ich habe sie nicht gekannt, nur dass sie die Tante vom Kumpel von mir ist und sie kam zu mir nach Hause, sie wollte mir das unbedingt persönlich sagen. Sie ruft an, Stunde später stand sie vor mir, zitternd, und sagte, was ich im Gebet empfangen habe, das gebe ich dir jetzt weiter. Gott hat deinen Schrei gehört und er liebt dich. Mich hat es zerrissen. Eine wildfremde Frau steht vor dir, niemand wusste von diesem Schrei, ich war alleine. Niemand. Ich habe nichts meinen Eltern erzählt damals. Sie wusste es vom Herrn. Und kann das sein, dass deine Gebete erhört werden? Glaubst du, dass deine Gebete erhört werden? Wenn du es nicht glaubst, dann guck dir deinen Nachbarn an, denn du bist eine Antwort auf jemand, der für dich gebetet hat. Jemand hat für dich gebetet, damit du überhaupt zum Glauben kommst. Und wenn wir beten für andere, die Jesus noch nicht kennen, dann ist es sowas von wichtig, weil wir den Himmel offen halten. Weil zwischen Himmel und Erde ist ein Kampf. Und das ist dieser Kampf, um den es geht. Und diese Frau sagt zu mir, er hat deinen Schrei gehört, Jesus liebt dich. Und dieses Jesus liebt mich, es hat mich auf die Knie gezwungen. Ich habe Rotz und Wasser geweint, ich war auf die Knie. Meine Mama hat sich das Ganze angeguckt und die Szene war ja auch ein bisschen komisch, weil wir vom Italienischen, wir kennen ja ein bisschen Hokuspokus, ja, so zu Magier gehen und so auch so sensitive Leute, also Menschen, die halt irgendwie im Übernatürlichen so ein bisschen zu tun haben. Aber eine ganz einfache Frau sagt zu mir, Jesus hat einen Schrei gehört, er liebt dich und er hat einen Plan mit dir. Und dann sagt sie noch weiter im Gespräch, und wenn du glaubst, dann kann er dich heilen. Und Heilung ist eine Verheißung, die wird uns nicht gegeben, damit sie einfach schön klingt und hoffnungsvoll. Obwohl ich nicht alle Antworten auf alles weiß, Vorsicht, aber es lohnt sich zu glauben. Es lohnt sich zu glauben, denn es geschehen dreifache Heilungen in unserem Leben. Geistlich gesehen, ich wurde geheilt in der Beziehung mit Gott, ich war krank in der Beziehung mit Gott, ich kannte ihn nicht, wir waren geschieden, das ist krank. Ich war krank in der Beziehung mit Gott. Wenn wir erste Heilung empfangen, ist mit der Beziehung zu Gott. Zweite Heilung, die ich empfangen habe, war die seelische Heilung. Ängste waren auf einmal weg. Ganz große Nöte. Was passiert nach dem Tod? Ich stand ganz nah dran. Sie waren nicht mehr da, weil Jesus mit drin war. Und dann durfte ich aus Gnade auch die körperliche Heilung empfangen. Aber selbst wenn ich die Heilung nicht empfangen hätte, die körperliche Heilung, ich war so dankbar, dass ich Frieden hatte mit ihm. Und ich musste durch diese Barriere durch, weil in meinem Kopf war ein Krieg. Zweifel waren da. Mein Vater hat mich wir wurden aufgezogen, weil er nicht gläubig ist, immer noch nicht gläubig, obwohl sein Sohn Pastor ist und geheilt worden ist und so weiter. Aber er hat uns erzogen, dass er gemeint hat, Gott ist eine Fabel. Gott ist eine gute Geschichte. Es ist ein Märchen. Und das war in meinem Kopf drin. Deswegen habe ich so lange gebraucht, um zu Gott zu schreien. Und was hat sich da getan? 5 Monate weiter nach diesem Schrei. Es ging nochmal weiter bergab. Das war jetzt nicht so zack, ich schreie zu Gott und dann lösen sich die Probleme. Sondern wie bei Jesus, als er zu Gott geschrien hat, ist da noch nichts passiert. Aber dann gleich gab es Auswirkungen ganz am einem anderen Ort, im Tempel, zerriss der Vorhang. Die Erde bebte und die Toten sind auferweckt mit einem Schrei. Mit einem Schrei, es bewegt sich etwas, wenn wir schreien. Und nach dem Schrei ging es bei mir 5 Monate nochmal weiter bergab, bis ich nicht mehr daheim bleiben konnte. Man musste mich wieder zurückverlegen ins Krankenhaus, damals im Robert Bosch. Dann hat man mich palliativ gelegt. Die linke Lunge hat ausgesetzt. Die haben gesagt, das sind noch ein paar Wochen maximal, habe ich zu leben. Und dann haben die mich mit schmerzlindernden Medikamenten, mit Morphin und so weiter behandelt. Ich war benebelt. Was ich nur wusste als junger Christ, ich hatte noch die Gideon-Bibel da von der Station, die habe ich mir schenken lassen. Und dann habe ich immer wieder die Bibel aufgeschlagen, so als Zufallsprinzip. Und in der Gideon-Bibel sind die Psalmen und das Neue Testament drin. Und als ich dann aufgeschlagen habe, las ich Psalm 91, wenn 1000 zu deiner Linken fallen, 10.000 zu deiner Rechten, dich wird es nicht treffen. Ich werde es nicht treffen, Louis. Ja, aber ich bin hier palliativ, links und rechts sterben. Dich wird es nicht treffen. Jesus ist derselbe, gestern, heute und Ewigkeit. Aufgeschlagen, wieder zugemacht. Dann wieder einen anderen Tag, so richtig ganz, ganz tiefe Täler. Habe ich aufgeschlagen, du wirst leben und nicht sterben. Und des Herrn Werke verkündigen. Dann habe ich eine Vision bekommen, wie ich heirate, wie ich vor Menschen stehe und Lobpreis leide. Und ich habe damals nur eine Gitarre gesehen. Ich wusste nicht, was Lobpreis ist und ich wusste nicht mal, wie man Gitarre spielt. Das kam alles später. Aber glaubst du, so glaubst du es nicht. In dem Moment hatte ich, was ich hatte. Ich hatte keinen großen Glauben. Ich hatte einen Glauben wie ein Senfkorn. Ich hatte nichts mehr, nur noch er. Aber ich habe gesagt, ob ich lebe oder ich sterbe. Wenn ich sterbe, dann gehe ich zu dir. Wenn ich lebe, dann werde ich für dich leben, das man darf nicht schwören, aber ich habe es auf italienische Art und Weise gemacht. Ich schwöre dir. Ich schwöre es dir. Und ich halte mich heute noch dran. Was ist passiert? Ich habe den Tumor ausgespuckt, kurze Zeit später. Die Leute haben, also die Ärzte, ja, Gott sei Ehre. Das ist die Kurzfassung. Die Ärzte haben einfach aufgebracht reagiert, weil ich habe stumm geklingelt. Mir ging es schlecht und es kam von den Chemos mit Sicherheit. Dann habe ich halt was erbrochen. Aber die Lunge war frei und das habe ich gleich gespürt. Die Lunge ist zack, wieder frei geworden. Und dann habe ich in meiner Not geklingelt und die Ärzte kamen, Krankenschwester kam, hat dieses Ding gesehen und gesagt, das ist doch kein Schleim, das ist wie Fleisch, so wie Kautschuk sieht das aus. Ich sage, ja, sieht schon komisch aus, wir lassen das mal ein bisschen untersuchen und ich rufe den Arzt. Der Arzt kam, hat mich abgeklopft, hat mich abgehört und sagte zur Krankenschwester, hey, das ist tatsächlich, die Lunge ist frei, das ist echt... Und dann habe ich gesagt, bitte schickt mich zum Röntgen. Und dann gab es mal eine Verweigerung und sagt, nee, sie wurden doch erst geröntgt und so weiter. Ich habe so lange gemacht, bis ich zum Röntgen geschickt worden bin. Ich kam vom Röntgen hoch, eine große Ärztevisite kam und es war kein Fleck mehr auf diesen Bildern zu sehen. Lunge war komplett frei und seitdem lebe ich medikamentfrei. Ich spüre nichts von dem künstlichen Herzbeutel, von dem linken Lungenoberlappen, der mir fehlt. Ich spüre nichts. Ich habe nur 12 Narben an meinem Körper. Aber das erinnert mich, wo Jesus mich rausgeholt hat. Und ich bin dankbar für jeden einzelnen Moment, den es gibt. Und ich bin dankbar, dass ich heute von diesem lebendigen Gott euch erzählen darf. Aber alles hat angefangen mit einem Schrei. Und du darfst zu Gott schreien. Du darfst deine Not bei ihm rauslassen. Hey, nimm dir vielleicht ein Kissen dazu, dann schrei Füße, also schrei wirklich. Ja? Zieh dir einen Helm auf beim Motorradfahren und schrei zu ihm. Du bist nicht verrückt, sondern es setzt was frei. Und wichtig ist auch, nochmal zurück zur Auslegung hier von diesem Texten. Eli, Eli, lama sabachthani, schreit Jesus zu Gott. Und er nennt ihn Gott. Er nennt ihn Gott. So war es bei mir auch vorher. Ich habe Gott genannt. Ich hatte keine Beziehung zu ihm. Ich hatte nicht Jesus gekannt. Deswegen auch hatte ich keine Vaterbeziehung zu Gott. Gott war Gott. Irgendwo jemand, der mächtig ist, aber im Hintergrund ist. Aber hier sagt Jesus das erste Mal Gott. Und ich will mit euch mit reinnehmen, was es da bedeutet. Jesus sagt zum allereinzigsten Mal Gott. Und dieser Schrei, Gott, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe mich da in diese Lage versetzt von Jesus. Verlässt du denn Menschen? Gerade wenn es drauf ankommt? Jesus war in der letzten Stunde, verlässt du ihn? Hey, der hat sein ganzes Leben in Beziehung mit dir. Jesus hatte eine Beziehung zum Vater. Ich und mein Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht Jesus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht Jesus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Gott hat mit Jesus, der Vater, eine innige Beziehung. Bis zum Schluss. Und dann am Schluss ist es wie wenn du im Krankenhaus, deine Eltern begleiten dich und dann werden sie förmlich. Dann werden sie förmlich auf einmal. Oder ich werde förmlich mit ihnen. Ja? Zu meinem Papa, der Giuseppe heißt, sage ich auf einmal, Josef. Also nicht mehr Papa, sondern Giuseppe. Josef heißt es. Warum ändert Jesus hier seine Wortwahl zum Vater? Wisst ihr warum? Weil es das einzigste Mal war in seinem Leben, dass er getrennt war von Gott, dem Vater. Und wenn wir getrennt sind von Gott, dann gehen wir in Religion und Religion sagt Gott. Religion klagt an, Religion distanziert sich. Wenn du in Religion fällst, entfernst du dich von dem Vater. Und umso weiter du weg bist von dem Vater, merke dir eins, wirst du die Fehler der anderen sehen. Umso näher du auf Jesus und dem Vater zugehst, wirst du deine eigenen Fehler sehen. Und wenn wir uns jetzt wegbewegen vom Vater, du wirst ganz viele Fehler sehen. Das ist einer der Indizien, sagt, wo bin ich nur gelandet? Ich war so nah bei Vater, so nah bei Jesus. Jetzt sage ich einfach mal Gott und dann ist es so, der Gottesdienst gibt mir nichts mehr und das ist falsch und das, jenes ist falsch. Hey, komm zurück zur wahren Anbetung. Auf was es denn ankommt, du und Jesus. Und alles andere wird sich richten. Amen.
Amen.
Amen. Glaubt ihr das? Hey, er baut seine Gemeinde. Er ist der Fels, auf dem wir stehen. Eli, Eli, lama sabachthani. Was hat ein Schrei ausgelöst? Menschen haben sich bekehrt. Ein römischer Soldat stand am Kreuz und sagte, das war wahrhaftig Gottes Sohn, obwohl er starb. Das war wahrhaftig, das war die Realität gegen die Wahrheit. Er war überführt von der Wahrhaftigkeit von Jesus. Und das ist das, was es auf uns auch drauf ankommt. Wir können unseren Frust rauslassen, wir können mit Menschen darüber reden, es muss in der richtigen Haltung sein. Und Jesus nochmal zu seinem Schreien, hat er denn jemals geschrien davor? Die Bibel spricht schon, es prophezeit in Jesaja, du wirst die Stimme in den Gassen nicht hören von ihm. Das war ein ganz, ganz sanftmütiger Mensch. Jesus war liebevoll, sanftmütig. Das einzigste Mal mit einem heiligen Zorn war im Tempel. Aber ansonsten war ein sanftmütiger. Er hat nie irgendwie irgendwas laut und um Menschen angebrüllt. Das geknickte Rohr hat er nicht zerbrochen. Den geknickten Halm hat er nicht abgebrochen. Den glimmenden Docht hat er nicht ausgelöscht. Das ist so viel wie, er richtet uns wieder auf und er bringt wieder uns Feuer, dass wir im Glauben wieder Feuer und Leidenschaft empfangen. Hey, wie viele Jahre kennst du schon Jesus? Über 10? Über 15? Über 20? Wie war deine erste Liebe? Komm zurück. Komm zurück zu deiner ersten Liebe. Fang da nochmal neu an. Wenn du dich verloren hast, das ist prophetisch, wenn du dich irgendwo im Glauben verloren hast, dein Gebetsleben stimmt nicht mehr, deine Bibellesen, deine Beziehung zu Gott, irgendwas hat sich verschoben. Wenn du irgendwas unterwegs verloren hast, geh zurück. Wie im Natürlichen auch. Such die Strecke, wo du das verloren hast und nimm es wieder auf. Jesus sagte in Matthäus 5, am Anfang war es nicht so. Das sagt in einem Kontext von dem, was Menschen sich trennen, scheiden und so weiter. Gott hat das nie gewollt. Am Anfang war es nicht so. Und dieser Satz, den habe ich mir auch merken dürfen. Geh zurück zum Anfang. Wie war dein Anfang? Und manchmal ist der Anfang vielleicht ein bisschen holprig, aber komm zurück, mach eine neue Entscheidung zu ihm. Gott, der perfekte Vater, er will uns rausbringen, er will uns weiterbringen, er will deinen Schrei, er hört deinen Schrei. In Römer 8, 15 und 17, ich gehe Richtung Ende, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und der Geist Gottes bezeugt meinen Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Dein Vater ist Gott der Vater, der himmlische Vater, der gleiche Papa, der Jesus gezeugt hat, der gleiche, der dein Geist gezeugt hat. Und in dieser Beziehung sind wir drin und er hört unser Schreien. Diese Effekte, wenn wir zu Jesus schreien, dieser innigen Beziehung zum Vater, es hat sich was bewegt, die Erde bebte, die Entschlafenen wurden auferweckt und Menschen haben sich zu Jesus entschieden. Schreie gehören zum Leben dazu. Aber es geht nicht darum, was im Leben in unserem Leben alles kommen mag, sondern du darfst und du sollst deinen Auftrag erfüllen. Jesus wird uns irgendwann mal vor sich ziehen und er wird uns Fragen stellen. Und da geht es nicht darum, ob ich ein gutes oder ein schlechtes Leben hatte, sondern was habe ich draus gemacht. Nöte sind nicht immer negativ. In der Not werden Freunde geboren. In der Not wird Barmherzigkeit geboren. Ohne Nöte würde es keine Barmherzigkeit geben. Nöte sind nicht immer negativ. Und Gott will deine Not nehmen, sie zum Guten wandeln und er will dir begegnen heute Morgen. Willst du das? Treffpunkt Leben. Magst du zu Jesus gehen? Magst du zum Vater? Lass uns aufstehen und zu Gott gehen, zum Abba, unserem Vater. Vielleicht kann das Lobpreisteam nach vorne kommen. Dieses Wort ist eher ein Wort vom Herz zu Herz. Das ist kein Wort, so, ja, das 5, 6 Punkte und dann wissen wir Bescheid, dann gehen wir nach Hause. Sondern ich wünsche mir so sehr, das ist auch mein Gebetsanliegen gewesen im Auto, wo ich hergekommen bin, dass Gott dir neu begegnet. Dass Gott dir neu begegnet. Und selbst wenn du Jesus über Jahre kennst, streck dich nochmal aus zu ihm. Wenn du magst, auch als Zeichen, dass du dich ausstreckst, einfach streck doch deine Hände aus zu ihm oder leg deine Hand auf dein Herz. Und Gott will dir begegnen. Er begegnet deinen Schrei des Herzens. Das hat, wie gesagt, nichts mit Lautstärke zu tun. Das ist ein Anliegen in deinem Herzen. Das staut sich etwas. Und er ruft dir zu, ich habe dich gesehen. Ich habe dich gesehen, ich habe dein Leid gehört. Ihr Lieben, ich werde nie vergessen, wo ich war mal in einem Gottesdienst und in der Lobpreiszeit habe ich das auf dem Herzen bekommen. Auf einmal hatte ich ein Bild von einer Schwester und Gott hat mir ins Herz gelegt, bete für diese Frau, der geht's nicht gut. Und das war ein Eindruck aus dem Nichts. Und dann habe ich nach dem Gottesdienst habe ich die Tochter gesehen und habe gesagt, hey, wo ist denn deine Mama? Ich will für sie beten. Und dann sagte die Tochter, meine Mama ist nicht hier, sie ist in der Kur am Bodensee. Und es hat mich nicht losgelassen. Und ich habe zu Jesus gesagt, Jesus, willst du, dass ich jetzt 200 Kilometer fahre? Für ein Gebet? Und Jesus sagte, ja. Sag dein Mittagessen ab bei deiner Schwiegermama. Sitz dich ins Auto und fahr zu ihr. Und das habe ich getan. Ich bin hin zum Bodensee, diesem Kurort. Habe mir sagen lassen, wo sie liegt. Und sie hatte unglaubliche Schmerzen, weil sie einen extremen Bandscheibenvorfall hatte und sie hat immer einen Rückenleiden und es hat so unglaublich Schmerzen verursacht und sie hat zu Gott geschrien, ich kann nicht mehr. Also der Schrei geht zu Gott und Gott gibt wieder Kommando nach zur Erde. Wir sind ja das Botenpersonal Gottes. Und sowas habe ich auch selten erlebt, aber als wir ankamen, die Chinze war auch dabei, die Türe geht auf. Und als sie uns sieht, ist da die erste Heilung schon passiert. Die ist sowas von berührt worden. Sie sagt, was macht ihr denn hier? Und ich sagte zu ihr, ich bin hier, um für dich zu beten, denn Gott hat deinen Schrei gehört. Und ich sollte auch ein Lied singen. Und das Lied war, ich singe dir ein Liebeslied. Aber nicht dir, mein Jesus, sondern ich sollte ihren Namen einfügen. Und Gott hat es ihr gesungen und sagt, ich singe dir ein Liebeslied. Du meine, und jetzt sage ich den Namen nicht, füg deinen Namen ein. Du meine Anna, du mein Stefan. Er singt dir es vom Himmel zu. Er singt auch dieser Gemeinde ein Lied zu. Dir mein Treffpunkt Leben. hey, diese Gemeinde gehört nicht Menschen, diese Gemeinde gehört Gott. Diese Gemeinde, da haben Menschen viel gegeben, viel ist viel Gutes und viele Gebete, vieles ist gelaufen. Gott hat alles gesehen und nichts ist geht verloren, es ist alles aufgeschrieben und es geht weiter. Und Gott singt dieser Gemeinde zu, mein Treffpunkt Leben, dir mein Treffpunkt Leben. Lass das mal wirken. Ich habe so damals in diesem Ereignis so die Liebe Gottes gespürt für dieses Mädchen und sie wurde auch geheilt von ihrem Rückenleiden. Ein paar Tage später hat sie berichtet, dass die Schmerzen seit dem Gebet angefangen haben zu gehen. Sie wurde progressiv geheilt und dann war sie wieder richtig fit. Das hat sie nie wieder vergessen und ich habe es auch nie wieder vergessen. Lass es doch zu, dass Gott zu dir reden darf. Lass es doch zu, dass Gott dir vielleicht in dieser Woche einen Menschen auf dem Herzen, vielleicht auch hier aus dieser Gemeinde, geh doch aufeinander zu und sag ihm was Gutes. Lass dich führen vom Heiligen Geist. Gott will dir begegnen und der Gemeinde begegnen. Vater, ich möchte beten in diesem Moment. Danke, dass du Gottes Sohn bist. Danke, dass wir Zugang haben zu dir, zum Vater im Himmel. Wer dich sieht, sieht Jesus. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Danke, Herr, dass du uns den Vater gezeigt hast. Und er ruft vom Himmel zurück. Ich höre dein Schreien und ich liebe dich. Ich liebe dich. Du hast einen Glauben, einen persönlichen Glauben. Du glaubst für mich. Du glaubst an mich. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, sei denn durch Jesus. Wunderbarer Hirt, wunderbarer. Du und er, ich und du, sag das doch mal in deinem Herzen. Ich und du allein, du und ich, wir beide, wir gehen durchs Leben. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Kirche, ich liebe meinen Arbeitsplatz, aber ich liebe Jesus mehr wie alles andere. Bei allem Respekt, ich liebe Jesus mehr als meine Frau. Ich liebe Jesus mehr als meine Gemeinde. Ich liebe Jesus mehr als irgendetwas auf dieser Erde. Mach das doch auch zu deinem Gebet. Und wenn nicht Jesus die Nummer eins ist in deinem Leben, dann mach ihn doch zu Nummer eins. Ein Pastor hat mir mal gesagt, Louis, pass in deinem Leben auf, denn jeder will die Nummer eins werden in deinem Leben. Du wirst es merken, du kommst in Fahrwasser rein, da will alles andere den ersten Platz. Die Nöte wollen den ersten Platz, deine Familie will den ersten Platz, deine Kinder wollen manchmal den ersten Platz. Alles hat alles seine Berechtigung. Aber lass mir den ersten Platz. Und Gott wird sich diesen Platz nicht mit Gewalt nehmen, sondern gib du ihm den Platz. Steh auf, da wo du stehst und lass ihn auf den Thron sitzen in deinem Leben. Lass ihn regieren. Lass, dass er dein Leben bestimmt. Ich segne dich in Jesu mächtigen Namen. Amen.